Das Kurzinterview hat euch gezeigt, worum es in Lukas 15 geht. Nur nochmal zur Erinnerung, wir haben ja Techniker und die zeichnen die Gottesdienste auch alle auf. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Also wer es nachhören will, was bisher geschehen ist, der kann das also bei uns auf der Homepage abrufen und Gottesdienst und Predigt nachhören. Heute geht es also weiter mit den Versen 21 bis 24 in diesem Kapitel 15 aus dem Lukas-Evangelium. Die Verse findet ihr auf eurem Faltblatt und ich lese die einmal vor. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Das Wort Gnade, um das sich die Gedanken in Lukas 15 immer wieder drehen, dieses Wort Gnade hatte ja Martin Luther neu entdeckt und besonders betont, die Gnade Gottes. Aber dieses Wort Gnade scheint irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein. Denn das Kino beispielsweise zeigt meist gnadenlos harte Kerle. Und diese gnadenlos harten Kerle, das ist eher als Kompliment gemeint. Der ist gnadenlos, das ist als Kompliment gemeint, heißt so viel wie, das ist kein Weichei. Ist nicht so ein Schlaffi, so ein Warmduscher, Beckenrandschwimmer oder wie immer du sie nennen willst. Kein Weichei, gnadenlos harte Kerle. Gnadenlos harte Kerle stehen also für den Wunsch der Unverletzbarkeit. Und weil wir so viele innere Verletzungen tragen und erleiden und weil wir so oftmals auch unter ungerechten Verhältnissen uns ganz ohnmächtig fühlen, deswegen lieben wir diese heroischen Gestalten auf der Kinoleinwand. Und auch wenn man in unsere Geschichtsbücher hineinschaut und ihr euch mal erinnert an den Geschichtsunterricht, da lesen wir eben nichts von Müttern, die sich um ihre Kinder sorgen, nichts von treu fürsorgenden Vätern, lesen wir da auch nichts. Sondern wir lesen in den Geschichtsbüchern allermeist von irgendwelchen harten Kerlen. Es gibt natürlich auch so harte Frauen, wie sie die eiserne Lady. In den neueren Geschichtsbüchern wird die sich auch finden. Aber unsere Geschichtsbücher berichten eben von diesen Helden, die im Übrigen fast alle samt und sonder Eroberer waren, Kriegshelden, Despoten, Tyrannen. Harte Kerle und mächtige Frauen, die sich nicht scheuten, über das Leid anderer Menschen hinwegzugehen und auch über Leichen hinwegzuschreiten. Ganz anders der Vater im Gleichnis Jesu. Er unterdrückt seinen Sohn nicht und zwingt ihm sein Diktat nicht auf. Dieser Vater ist barmherzig, ist gnädig, also ganz anders als ein harter Kerl. Der Vater im Gleichnis fühlt sich ein in seinen Sohn. In den Sohn, der von ihm ging, der in die Fremde geht, der da unter die Räder kommt. Und der Vater ist mit seinen Gedanken mit diesem Sohn beschäftigt, obwohl der seinerseits gesagt hat, tschüss Vater und auf Nimmerwiedersehen. Ich will dich nicht mehr wiedersehen, denn die Zeit mit dir, so prall war die nicht. So hat der Sohn das auf jeden Fall erlebt und das haben wir uns letztes Mal angeschaut, dass das seine Wahrnehmung war, dessen, was er vom Vater erfahren hatte oder sich über ihn dachte. Jesus beschreibt Gott Vater als einen, der mit uns fühlt, der mit dir fühlt, der deinem Schmerz nachspürt. Und das meint die Bibel, wenn sie vom barmherzigen und gnädigen Gott spricht. Und übrigens spricht die Bibel nicht erst im Neuen Testament von dem barmherzigen und gnädigen Gott, sondern sie tut das vielfach auch bereits im Alten Testament. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Auch in dem Bekenntnis, das wir eben gesprochen haben, wird das ja deutlich. Das griechische Wort für Gnade heißt Charis. Und man kann dieses Wort auch mit Gnade übersetzen, so wird es meist übersetzt. Man kann es aber auch mit Glanz übersetzen. Es ist dieselbe Wortbedeutung. Oder Anmut oder Lieblichkeit oder Herrlichkeit. Und also dieses Wort Charis wird in den biblischen Übersetzungen in der deutschen Sprache deswegen auch ganz unterschiedlich übersetzt, allermeist allerdings mit Gnade. Wenn die Bibel von Gottes Gnade spricht, dann meint sie damit aber immer auch, dass Gott eine bestimmte Ausstrahlung hat, eine Anmut, eine Herrlichkeit. Vergleichbar dem, wenn wir sagen, dass jemand Charisma hat. Charis, Charisma hängt zusammen. Und wenn jemand ein Charisma hat, dann hat er eine bestimmte Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung Gottes ist eben die der Gnade. Also das bezeichnet sein Wesen. Das Wesen Gottes wird in diesem Begriff in der Bibel wiedergegeben. Und dieses Wesen Gottes, seine Gnade, ist für Martin Luther dann eben auch das Urwort protestantischer Theologie geworden. Aber wie erreicht uns diese Gnade, diese Liebe Gottes? Im orientalischen Denken zählt der Stolz und die Ehre sehr viel. Im Gleichnis, das Jesus erzählt, setzt sich der Vater der Verächtlichkeit aus. Er wartet auf den Sohn. Er hat quasi nichts Besseres zu tun, als immer wieder vor die Tür des Morgens zu treten und hinauszuschauen. Und vielleicht schaut er sogar die ganze Nacht nach dem Sohn aus. Er wartet auf den Sohn. Und dann läuft er diesem Sohn entgegen. Bleibt nicht in der Türe stehen, wartet, bis der Sohn angekommt oder vielleicht herankriecht. Sondern der Vater, der Patriarch, läuft los. Auf den Sohn zu. Das war für die Menschen, die damals dieses Gleichnis Jesu hörten, völlig revolutionär. Kein Patriarch, kein Familienoberhaupt setzt sich derart der Verächtlichkeit aus. Das widerspricht seiner Würde. Aber die Würde, das Charisma Gottes, ist eben genau dies, will Jesus verdeutlichen. Dieser Glanz, diese Herrlichkeit besteht in seiner Liebe, in seiner Gnade. Seine Gerechtigkeit besteht in seiner Treue. Gott ist der, der Treue hält, der Ausschau hält. Und die Bibel sagt an anderer Stelle, Paulus sagt es einmal so, und wenn wir, oder Johannes, wenn wir einmal untreu sind oder wenn wir auch grundsätzlich untreu sind, so ist Gott doch immer treu. Weit verbreitet ist der Gedanke oder zumindest das Gefühl bei uns, die Bitte um Vergebung, die sei quasi die Voraussetzung für die Liebe des Vaters. Das hast du vielleicht schon mal für dich so empfunden. Also irgendwas ist zwischen dich und Gott geraten. Du hast den Eindruck, boah, das ist völlig daneben gelaufen. Was habe ich da angestellt? Und dann ist die Überlegung so naheliegend, dass wir sagen, und wenn ich jetzt um Vergebung bitte, dann hat der Vater mich wieder lieb. Dann wendet er sich mir wieder zu, wenn ich jetzt um Vergebung bitte. Also die Vergebung quasi gedacht als Voraussetzung der Liebe Gottes. Und damit genau wäre die Pointe des Gleichnisses Jesu glatt und komplett verfehlt. Denn der Punkt bei den Gleichnissen von Lukas 15 ist der, dass die Schuld und Trennung von Gott her überwunden wird und durch die Gnade und Vergebung Gottes überwunden ist. Nicht durch die eigene Entscheidung, nicht durch die eigene Bemühung, sondern wenn Gnade das Wesen Gottes ist, dann ist diese Liebe all dem, was du tust und was wir tun, vorauseilend. Der Vater wartet schon längst, er liebt schon längst, er hat sich im Herzen schon längst entschlossen, barmherzig und gnädig und treu zu sein. Mit anderen Worten, unsere Bitte, deine Bitte um Vergebung, wenn du Gott um Vergebung bittest, das ist keine Bedingung für die Liebe Gottes. Und vielleicht sitzt hier der eine und andere und sagt, also Gott um Vergebung gebeten habe ich noch nie, das ist mir einfach viel zu krass. Da muss ich mich erst so richtig schlecht für fühlen und so richtig schlecht fühlen will ich mich nicht und deswegen bitte ich auch nicht um Vergebung. Aber dann wären wir genau und dann bist du völlig auf dem falschen Trichter. Denn Gott um Vergebung zu bitten, hat nichts mit eigener Erniedrigung zu tun, sondern umgekehrt, es geht darum, dass du loskommst von dem, was dich gefangen hält und dass du loskommst von dem, was dich gefangen nimmt. Die Bitte um Vergebung ist also keine Bedingung für die Liebe Gottes, sondern die Liebe Gottes zu dir macht die Bitte um Vergebung überhaupt erst möglich, überhaupt erst sinnvoll. Sie begründet die Gewissheit, dass uns wirklich vergeben ist. Darum geht es. Die Vergebung Gottes gibt uns die Gewissheit, schenkt uns die Gewissheit, dass uns wirklich vergeben ist. Das ist seine Liebe, das ist seine Gnade. Aber was passiert denn auf unserer Seite? Ich denke, auf unserer Seite ist die Bitte um Vergebung sowas wie eine innere Voraussetzung dafür, dass die Liebe Gottes tatsächlich auch bei uns ankommt, dass sie dich erreicht. Indem wir uns über seine Treue freuen können, indem wir uns seine Liebe anbefehlen, bekommen wir Anteil an dieser Zuwendung Gottes. Und wenn du sagst, darauf verzichte ich, das will ich überhaupt nicht, kannst du machen, aber dann empfängst du eben auch nichts von dieser Zuwendung und Liebe Gottes, dann spürst du davon nicht und erlebst nicht, wie befreiend es ist, mit diesem Gott umzugehen, sich lieben zu lassen. Das ist eigentlich unsere tiefste Sehnsucht. Und es ist ziemlich widersinnig, sich der Liebe Gottes zu entziehen und zu sagen, ich lasse mich ja von jedem lieben, aber von dir nicht. Und wenn es so ist, dann vertrösten wir uns ganz häufig. Dann suchen wir Vertröstung in anderen Dingen, bilden uns ein, dass sie uns glücklich machen, ein billiger Ersatz für die Liebe Gottes. Natürlich, Vergebung, Gott um Vergebung bitten hat einen Anlass. Und diesen Anlass beschreibt die Bibel in dem Wort der Sünde oder der Schuld. Sünde und Schuld hat die Macht, uns klein zu halten. Sünde, Schuld macht uns klein in der Ansicht anderer Menschen, wie sie auf uns sehen. Und sie macht uns auch klein in der Selbstwahrnehmung. Und bleiben wir darin gefangen, dann bleiben wir weit hinter den Möglichkeiten zurück, die Gott für uns vorgesehen hat. Ich glaube, wir schämen uns für unsere Sünden. Wir schämen uns für unser Versagen, weil wir etwas davon wissen. Wir tun es im Übrigen selber so. Wer sich was hat zu Schulden kommen lassen, den schauen wir so ein bisschen scheel an. Und wir warten darauf, dass er es wieder gut macht. Und so denken wir auch von uns selber. Aber das Großartige der Vergebung Gottes ist, dass es diesen Weg des Ankriechens nicht benötigt, sondern dass hier ein Freispruch ausgesprochen wird von Gott, der allein die Macht hat, Sünden zu vergeben. Wir können uns als Menschen natürlich auch vergeben. Wir können Dinge wieder in Ordnung bringen. Aber vor dem Urteil Gottes hat allein er das Wort und die Macht zu sagen, dir ist vergeben. Also wir bleiben weit unter unseren Möglichkeiten, weit hinter dem zurück, was Gott für uns vorgesehen hat, wenn wir uns auf die Vergebung nicht einlassen. Ohne Vergebung zu erbitten, bleiben wir getrennt von einem befreiten Leben. Wir haben eben ein Sündenbekenntnis gesprochen und Tom hatte gesagt, das klingt irgendwie sehr krass. Sündenbekenntnis. Boah. Und dazu steht man dann auch auf. Das hat ja gerade was von Gerichtssaal. Da steht man zur Urteilsverkündigung ja auch auf. Aber wenn wir es richtig begreifen und erfassen, dann geht uns über einem solchen Bekenntnis, über solcher Beichte, ein altes Wort, auf, dass es enorme Kräfte in uns freisetzt. Nämlich die Kraft neuer Zuversicht. Der Weg ist frei. Die Versicherung macht den Weg nicht frei. Aber Gott macht den Weg frei. Das Belastende fällt ab. Und unser Sinn richtet sich wieder auf die Zukunft aus. Das Bekenntnis von Schuld bewirkt Befreiung. Es öffnet den Blick und es gibt uns den Blick auf Gottes Liebe frei, das Gott eben bereits vergeben hat. Und zwar nicht wegen unserer Reue und nicht wegen unserer schlechten Gefühle und nicht wegen unserer Zerknirschung, sondern weil Gnade und Liebe das Wesen Gottes sind. Das andere kennen wir auch. Unvergebene Schuld hält uns immer beim Alten fest. Unvergebene Schuld nimmt gefangen. Sie bindet uns nämlich an die bösen Taten. Sie bindet uns an die Vergangenheit. Sie bindet uns an unsere Erinnerung. Sie bindet uns an unterlassene Hilfeleistung, an unversöhnliche Worte, an schmerzhafte Erfahrung. Vergebung hat, wo wir sie erfahren und wo wir sie anderen gewähren, deshalb so etwas wie eine therapeutische, eine heilende Wirkung. Denn es geht dabei um weit mehr als einfach nur neue Kleider, Schmuck und Schuhe. Und so endet ja hier diese Verse, die wir heute uns anschauen. Nun, was hat jetzt Vergebung mit Schuhen zu tun? Es geht um mehr als einfach nur um neue Schuhe. Als erstes wird da gesagt, bringt ihm, dem Sohn, der zurückkehrt, das beste Gewand. Schnell holt die besten Kleider. Es geht hier um das beste Gewand. Nämlich das Gewand, was für eine besondere Feierlichkeit reserviert wird. Ich bin jetzt die Tage bei dem schönen Wetter dann und wann im Rombergpark spazieren gegangen mit Martina zusammen. Und da gibt es so eine Brücke, die kennt ihr vielleicht, die geht da über das Wasser hinweg. Und diese Brücke ist ständig belegt. Da stehen immer Menschen, die sind ganz festlich gekleidet, und die lassen sich da fotografieren. Also das sind die Hochzeitspaare. Und ganz interessant, je nach Kulturraum haben sie weiße Kleider an, also die Frauen, oder feuerrote Kleider an. Die Männer sehen irgendwie alle gleich aus. Das ist so ein Festgewand, um das es hier geht. Dieses Festgewand wird dem Sohn, der zurückkommt zum Vater, also wieder angezogen. Und das bedeutet, der Vater hat dieses Festgewand nicht ausrangiert. Nach dem Auszug des Sohnes ist er nicht an den Kleiderschrank herangetreten, hat durchgezählt und hat gesagt, Jackett weg, 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 können wir alles auf den Müll werfen, der ist ja weg. Sondern der Vater hat dieses Festgewand nicht ausrangiert. Er hat es hängen lassen und jetzt holt er es wieder hervor. Also keine Schmähung und keine Entrüstung über den Sohn. Die Wiederaufnahme in den Familienverbund wird im Gegenteil gefeiert. Eben dieser, der bei den Schweinen landete, der also sein Leben quasi im Blick der Menschen verwirkt hatte, der kommt zurück als ein Geliebter des Vaters und der ist als ein solcher zu achten. Der ist als ein solcher zu achten von der ganzen Hausgemeinschaft. Und dies zu verdeutlichen, kriegt der Sohn den Ring angesteckt, also ein Siegelring ist hier gemeint. Alle Rechte und Befehlsgewalten des Hauses sind ihm damit wieder neu zuerkannt. Es wird ihm sozusagen Prokura eingeräumt. Die umfassende Handlungsvollmacht als wiedereingesetzter Sohn des Hauses. Und wieder wird deutlich, der Sohn muss sich dieses Recht und seine Würde nicht durch gute Führung erst wieder zurückerobern. Der läuft also nicht eine Zeit lang mit und muss sich quasi wieder hervorarbeiten, dass der Vater sagt, okay, jetzt kann ich dir ja wieder vertrauen. Du hast ja bewiesen, dass es da noch so einen Funken guten Kerns in dir gibt. Und also jetzt, gut, kriegst du auch den Ring. Nein, er wird ihm unmittelbar und sofort wieder angesteckt, genauso wie ihm unmittelbar und direkt das Gewand wiedergegeben wird. Und schließlich bekommt der Sohn dann noch neue Schuhe. Wahrscheinlich kein italienisches Fabrikat, aber mit diesen Schuhen kann man sich sehen lassen. Denn Diener und Sklaven damaliger Zeit gingen barfuß. Wenn also der Sohn jetzt Schuhe angepasst bekommt, dann ist damit ausgedrückt, du bist in meinem Haus nicht das, worum du gebeten hast, nämlich mach mich wieder einem zu deinem Tagelöhner, zu einem deiner Sklaven also. Nein, sagt Gott, dir zu und mir zu. Du bist bei mir kein Tagelöhner, kein Sklave, kein Knecht, sondern du bist mir Sohn und Tochter. Darum geht's. Der Vater im Haus bleibt natürlich auch der Herr im Haus, aber seine Kinder sind nicht bloße Befehlsempfänger, sondern Gott räumt dir Entscheidungsvollmachten ein in deinem Leben. Wir sind tatsächlich frei, das Leben zu gestalten. Freiheit im Guten wie im Schlechten. Dein Verhältnis zum Vater soll nicht durch Regeln und Verbote bestimmt sein, sondern dieses Verhältnis soll bestimmt sein von Vertrauen, von Gespräch, vom Hören, vom Sprechen mit dem Vater. Das neue Gewand also, der Siegelring und die Schuhe sind Gnadenzeichen. Sie drücken im Grunde all das aus, was dieser Begriff Gnade über das Wesen Gottes aussagt. Und wenn dir Gott solche Gnade erweist, dann zielt das in umgekehrter Richtung dessen, was unser Sprachgebrauch mit Gnade verbindet, auf etwas ganz anderes. Wenn wir eben von Gnade sprechen, dann reden wir jetzt bei alten Pferden zum Beispiel vom Gnadenstoß oder vom Gnadenbrot. Also der alte Gaul, der kriegt das Gnadenbrot und der kommt auf den Gnadenhof. Also ihr merkt, so richtig spaßig ist das alles nicht. Die Gnadenzeichen von Gnadenstoß, Gnadenbrot und Gnadenhof heißen im Grunde nichts anderes als dem alten Klepper wird im Endstadium seines Lebens noch der letzte Rest gegeben. Aber die Gnade Gottes, die uns hier verkündigt wird, gibt nicht uns Teil am letzten Rest, sondern lädt uns ein an eine Festtafel. Und sie begannen zu feiern. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Das ist also Party und alles andere als Gnadenbrot und Gnadenhof. Es geht um eine neue Schöpfung. Die Gnadenzeichen im Gleichnis stehen dafür. Sie erzählen vom Wesen Gottes. Gottes Gnade ist seine Herrlichkeit. und du sollst in seinem Glanz aufatmen. Und wir atmen auf, indem wir um Vergebung bitten und uns den Vergebungszuspruch Gottes gefallen lassen. Wir atmen auf, wenn wir nicht mehr versuchen, uns diese Vergebung zu verdienen. Wir atmen auf da, wo wir etwas einfach annehmen, was uns zugesagt wird, weil wir begriffen haben, das Wesen Gottes, sein Glanz, in dem er erstrahlt, seine Herrlichkeit, das ist seine Gnade. Amen.